regierte damals in England und Königin Victoria liebte es, ausgedehnte Spaziergänge zu machen und dabei ganz alte Klamotten zu tragen, dass möglichst keiner sie erkannte. Und so kam sie einmal bei einem dieser Spaziergänge in ein ganz schlimmes Unwetter. Es regnete wie verrückt. Zum Glück tauchte aber schon bald eine kleine Hütte auf. Die Königin ging mit schnellen Schritten auf diese kleine Hütte zu und sie klopfte und durch den Türspalt schaute eine alte Bäuerin heraus. Die Königin gab sich natürlich nicht zu erkennen und sagte: Entschuldigung, ich bin ganz durchnässt. Kann ich vielleicht einen Regenschirm bei Ihnen ausleihen? Die alte Bäuerin war sehr erstaunt und sie sagte: Naja, meinen alten verschlissenen Schirm, den können Sie haben. Aber meinen neuen gebe ich nicht her. Ich weiß ja nicht, ob ich den jemals wiedersehe. Die Königin zog lächelnd davon, ausgerüstet mit einem alten Schirm, dessen Stangen so nach allen Seiten wegsprießen. Ich weiß nicht, vielleicht haben Sie auch noch so einen alten Schirm. Am nächsten Morgen brachte der vornehme Butler der alten Frau den Schirm zurück und er sagte: Königin Victoria lässt danken und seine Majestät lässt grüßen. Da fiel die alte Bäuerin fast in Ohnmacht, wie wir uns vorstellen können. Und einer, der das erzählt hatte, der sagte: Das ist die Klage derer, die zu spät erkennen, wer der Herr vorm Haus ist und wer der Herr im Haus ist. Wo steht da jemand? Wer steht vor der Tür? Über die alte Bäuerin lachen wir. Aber wie steht es eigentlich mit uns? Lassen wir den König hinein in unser Haus, in unser Leben? Vielleicht sagt ja einer von euch: Naja, vor meiner Haustür steht doch kein König. Vor meiner Haustür steht höchstens der Postbote und die Nachbarin und der Schulfreund und der Verwandtenbesuch auch manchmal. Die stehen vor der Tür, aber doch kein König. Nun, vielleicht habt ihr nicht genau genug hingeguckt. Die Bibel sagt, der mächtigste König der Welt steht auch vor deiner Tür. Und zwar vor der Tür deines Herzens. Und so steht es in unserem Predigttext, den jetzt alle vor sich haben, auf der ersten Seite unseres Gottesdienstblattes, Psalm 24, die Verse 7 bis 10. Da heißt es: Mach die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig. Der Herr, mächtig im Streit. Macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehre. Der das geschrieben hat, war selber ein König, nämlich David. Aber David weiß, es wird ein Tag kommen, da wird Gott einen König schicken, der ein viel größerer König ist als ich. Ein viel größerer König. Und das wird dann der König der Ehre sein. Das heißt, der König, dem alle Ehre gebührt, den alle ehren sollen, der es verdient hat, dass sich jeder Mensch vor diesem König beugt, der wird kommen. Den wird Gott schicken. Und um das anzukündigen, schreibt David diesen Psalm. Und stellt er uns mit diesem Psalm gewissermaßen ein Bild vor Augen. Dabei hatte wahrscheinlich die Stadt Jerusalem im Blick. Und Jerusalem war damals umgeben von ganz dicken Stadtmauern. Und wenn man in diese Stadt rein wollte, dann musste man durch die Stadttore. Die waren auch groß und schwer, diese Stadttore. Und aus Sicherheitsgründen waren die meistens verschlossen. Dicke Stadttore. Aber da kommt der König zurück. Vermutlich von einer großen Reise mit großem Gefolge. Und seine Begleiter merken, dass sie merken, die Tore sind verschlossen. Der König kommt nicht rein in die Stadt. Und so rufen sie den Wächtern zu, die wahrscheinlich auf diesen Stadtmauern stehen: Mach die Tore weit und die Türen auf, dass der König der Ehren einziehe. Wir müssen wissen, es gab in jener Zeit auch Tore, die man nach oben schob, um sie zu öffnen, so wie Fallgitter. Die wurden dann also richtig hochgeschoben, damit man reingehen konnte. Um so ein Tor handelt es sich hier wahrscheinlich. Wörtlich steht hier sogar: Erhebt eure Häupter, ihr Tore. Das ist eine dichterische Sprache. Erhebt eure Häupter, ihr Tore. Sogar die Tore sollen also ihre Ehrfurcht vor diesem großen König zeigen. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch. So rufen es die Begleiter des Königs. Aber da schallt es schon von den Wächtern, von der Mauer zurück. Wer ist denn der König der Ehre? Woran sollen wir denn erkennen, dass das wirklich der König der Ehre ist? Was ist denn das Codewort? Was ist das Erkennungszeichen dieses Königs? Und sie bekommen zur Antwort, die Begleiter des Königs zögern keine Sekunde, es ist der Herr, stark und mächtig. Der Herr, mächtig im Kampf. Und dann sagen sie nochmal, macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch. Das ist der König der Ehren einzieht. Und dann kommt wieder die Rückfrage. Wer ist der König der Ehre? Wir wollen es noch genauer wissen. Und die Begleiter des Königs antworten wiederum, es ist der Herr Zebaoth. Das heißt, der Herr der Heerscharen. Wir werden gleich noch sehen, was das heißt. Und die spannende Frage lautet nun, haben die Tore aufgemacht? Das sagt der König David nicht mehr, der diesen Psalm geschrieben hat, ob die Tore aufgemacht haben oder nicht. Und ich denke, er macht das mit Absicht. Er will am Ende ein Fragezeichen stehen lassen, denn er will uns mit diesem Bild eine ganz persönliche Frage stellen. Machst du ihm eigentlich auf? Hast du dem König aufgemacht? Der König der Ehren, der kommt ja nicht nur nach Jerusalem. Hier in Vers 7 steht, macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einzieht. Der König kommt in alle Welt, auf allen Ländern. Dieser König will zu allen Menschenherzen kommen. Er will allen nahe sein. Und 1000 Jahre später ist es dann soweit. 1000 Jahre später macht dann Gott das Versprechen wahr, das er in Psalm 24 durch David gegeben hat. Da schickt nämlich Gott seinen eigenen Sohn in diese Welt hinein. Und in diesen Tagen, da geschehen dann viele aufregende Dinge. Jetzt kommt der wirkliche König. Und Psalm 24 hat ja einige Kennzeichen dieses Königs genannt. Erstmal, dieser König ist ein starker Kämpfer. Dieser König ist ein starker Kämpfer. Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Streit. Das ist der König. Die Jungs, die kämpfen ja auch manchmal so auf dem Schulhof. Wer ist der stärkste Kämpfer? Und Gott sagt, dieser König, der ist ein starker Kämpfer, aber in einer ganz besonderen Weise. Jesus war ja nicht streitsüchtig. Jesus hat ganz, ganz viel Geduld mit den Menschen gehabt. Ja, aber Jesus hat die Feinde, die unser Leben kaputt machen wollen, die hat er bekämpft und die hat er besiegt. Und deswegen heißt es ist der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Andere Könige, die lassen für sich kämpfen. Andere Könige, die haben ihre Soldaten, die lassen sie kämpfen und die Könige sitzen da und gucken zu. Aber dieser König, Gottes König, der ist selber der Kämpfer. Der König ist ein starker Kämpfer. Und was sind denn unsere schlimmsten Feinde? Unsere schlimmsten Feinde, das ist einmal die Sünde. Die Sünde in unseren Herzen, dass wir böse sind, dass wir oft nicht das wollen, was Gott will, sondern was wir wollen. Ja, da grinst ihr, das wisst ihr genau. Auch Kinder wissen schon sehr genau, was Sünde ist. Dass Gott will, dass wir das eine tun und dass wir viel lieber das andere tun. Und dass wir oft so wenig an Gott denken, dass wir ihn nicht wirklich, wirklich von Herzen lieb haben und dass wir ihm nicht gehorchen wollen. Und durch die Sünde, das ist unser schlimmster Feind, da sind wir von Gott getrennt. Und wisst ihr, was dann noch kommt? Es gibt noch einen Feind, gegen den der König gekämpft hat, und das ist der Tod. Der Tod ist unser allerschlimmster Feind als Menschen. Und gegen diese Feinde sind wir machtlos. Da können wir uns nicht selber wehren. Da können wir nichts dagegen tun. Und Jesus sagt, dass es diese beiden Feinde gibt. Dahinter steht noch ein dritter Feind, der sozusagen uns dazu verführt, dass wir sündigen. Der letztlich dazu beiträgt, dass wir sterben. Und das ist der Teufel. Der Teufel steckt hinter der Sünde und hinter dem Tod. Und wenn wir Menschen nun allein gegen diese Feinde kämpfen müssten, allein mit diesen Feinden fertig werden müssten, wir hätten keine Chance. So wie die beiden Diebe, von denen ich vor einiger Zeit las in Hannover, die hatten das mitgekriegt, dass ein älterer Herr, 67 Jahre alt, bei der Bank 850 Euro abhob. Und da haben sie gesagt, ja, diese 850 Euro, die wollen wir auch gern haben. Und dann sind sie diesem Räuber hinterhergegangen und haben gesehen, der ist dann in ein Fischrestaurant gegangen, hat gegessen. Und als er nicht so aufgepasst hat, haben sie ihm die Brieftasche aus dem Mantel gezogen und sind sind abgehauen, sind geflüchtet und sind dann irgendwo, das war hier in Hannover, über einen Bauzaun geklettert und dann mit einer Leiter runter in eine 8 Meter tiefe Grube, um sich dort zu verstecken. Aber ein kluger Postbeamter hatte das gesehen. Und er ist an diese Grube herangeschlichen. Und als sie unten drin waren, hat er einfach die Leiter weggezogen. Und dann die Polizei geholt. Und so waren sie gefangen. Und alle haben gesagt, der Postmensch, der hat das klasse gemacht. Der hat gut aufgepasst. Aber jetzt stellen Sie sich mal vor, Gott hätte es mit uns genauso gemacht. Stellt euch vor, Gott hätte einfach die Leiter hochgezogen. Gott hätte uns mit unseren Feinden, in unserer Not, mit der Sünde, mit dem Tod, mit dem Teufel allein gelassen. Dann hätten wir keine Chance gehabt. Aber Gott hat seinen Sohn zu uns geschickt. Das feiern wir an Weihnachten. Macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Es ist der Herr, stark und mächtig. Der Herr, mächtig im Kampf. Also, Gottes König ist ein starker Kämpfer. Aber die Wächter von David, die wollen es noch genauer wissen. Die fragen nochmal nach und sagen, ja, aber wir wollen es noch genauer wissen. Wer ist der König der Ehre? Fragen sie nochmal in Vers 10. Und dann kriegen sie noch eine Antwort. Und diese zweite Antwort lautet, es ist der Herr Zebaoth. Und was heißt das? Zebaoth heißt Heerscharen. Es ist der Herr der Heerscharen. Und wisst ihr, was die Bibel mit Heerscharen meint? Das sind die Engel. Die Bibel sagt, dass es Engel gibt. Und das sind keine kitschigen Figuren, so wie im Märchen oder wie wir das in manchen Zeitungen sehen oder so Engel aus Schokolade oder so. Sondern die Bibel sagt, es gibt wirkliche Engel. Es gibt Boten Gottes, die wir mit unseren Augen nicht sehen, aber die trotzdem da sind. Und der König, der kommt, der ist auch der Chef der Engel. Er bestimmt ihren Einsatzplan. Er befehligt die Heerscharen. Und David sagt, das ist dieser König. Der König ist ein starker Kämpfer und der König ist ein mächtiger Befehlshaber. Und er kann dafür sorgen, dass seine Engel auch uns beschützen und uns helfen. Und nun will ich Sie auf was ganz Interessantes hinweisen. Diese Heerscharen, die der König befehligt, die sind schon dabei, als Jesus geboren wird. Ja, jetzt habt ihr es bald geschafft. Seid mal schön still. Das ist nämlich wichtig jetzt, dass das alle noch mitkriegen. Diese Heerscharen sind schon dabei, als der König geboren wird, draußen auf Bethlehems Feld. Da heißt es nämlich in dem Bericht bei Lukas, der Engel sprach zu den Hirten, fürchtet euch nicht. Euch ist heute der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Und wie geht's dann weiter? Und dann heißt es, und plötzlich war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe. Das heißt, die Heerscharen sind schon da, als Jesus geboren wird und begrüßen ihren Chef dort auf Bethlehems Feld. Und diesen starken König, der starke Kämpfer ist, der Herr der Heerscharen ist, diesen starken König schickt uns Gott, damit wir einen Schutz haben gegen unsere Feinde. Und wisst ihr, auch David hat gewusst, wie gefährlich diese Feinde sind. Am Anfang dieses Psalms, der steht hier gar nicht mit auf dem Zettel, noch bevor es mit dem König losgeht, in Vers 3, da stellt David nämlich eine ängstliche Frage. Und da fragt er, wer darf auf Gottes Berg gehen? Und wisst ihr, das ist wieder ein Bild, dieser Berg. Der Berg ist ein Zeichen für Gottes Nähe und dafür, dass Gott da ist. Und David fragt jetzt, wer darf auf Gottes Berg gehen? Wer darf sich Gott überhaupt nahen? Wer darf es überhaupt wagen, Gott zu begegnen? Der Sonne zu nahe zu kommen, dürfen wir auch nicht wagen. Da würden wir uns total verbrennen. Wir würden kaputt gehen. Und so fragt David, wer darf überhaupt auf Gottes Berg gehen? Ein normaler Mensch kann sich das überhaupt nicht leisten, Gott zu nahe zu kommen. Das ist so die harmlose Vorstellung, die Religionen von Gott haben, dass sie sagen, naja, der Weg zu Gott, das ist sowas wie eine Bergtour. Ja, ich muss eben da hochkraxeln und ich muss mich anstrengen, es ist zwar ein bisschen schwierig, aber wenn man sich genug Mühe gibt und wenn man lange genug durchhält, dann kann man es schaffen, zu Gott zu kommen. Dann kommt man auf diesen Berg rauf. Und David weiß es besser. David weiß es besser, weil Gott es ihm gesagt hat, wer darf auf den Berg gehen? Und dann sagt er im nächsten Vers, in Vers 4, nur wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz. Und jetzt frage ich euch mal, was ist wichtiger? Ein reines Herz oder reine Hände? Was ist wichtiger? Ein reines Herz oder reine Hände? Ein reines Herz, genau getroffen, richtig. Denn was in unserem Herzen ist, das bestimmt, was wir mit unseren Händen machen. Und wenn wir mit unseren Händen Böses tun, dann liegt das daran, dass wir in unserem Herzen böse Gedanken haben. Und David weiß das, er kennt ja sein eigenes Leben und er sagt, wer darf Gott nahen? Nur wer ein reines Herz hat und reine Hände. Aber, und jetzt kommt das Problem, David weiß, kein Mensch hat das. Das wusste David von sich selbst, dass weder sein Herz noch seine Hände wirklich rein sind. Wir haben beides nicht. Weder sie noch ich. Wir haben weder ein reines Herz, noch haben wir reine Hände. Und wir können von uns aus gar nicht zu Gott kommen. Das ist das Ergebnis. Aber Gott kommt zu uns. Gott kommt zu uns. Und wisst ihr, darüber war David so froh, so erleichtert, dass er wusste, auch wenn wir von uns aus zu schwach und zu schlecht sind und gar nicht an Gott rankommen, eigentlich uns vor Gott fürchten müssen, weil Gott so heilig ist und wir so böse, trotzdem kommt Gott zu uns. Und er schenkt uns seinen Sohn. Er schickt uns den wahren König. Und dieser König ist ein starker Kämpfer und ein mächtiger Befehlshaber. Und der nimmt den Kampf gegen unsere schlimmsten Feinde auf und gewinnt ihn. Und genau so ist es dann gekommen. Der König kam auf die Welt und er hat dann seine Macht über diese Feinde bewiesen. Und wisst ihr, wodurch der Herr Jesus seine Macht über die Sünde bewiesen hat? Wodurch hat der Herr Jesus die Sünde besiegt? Wodurch? Seht genau hin. Immer wenn ihr im Gottesdienst sitzt und das Kreuz seht, dann denkt ihr dran, bitte. Sehr richtig. Der Herr Jesus hat die Sünde besiegt durch das Kreuz. Er ist am Kreuz gestorben und hat gesagt, ich nehme die Strafe auf sich, die ihr alle verdient habt, weil ihr böse seid vor Gott. Aber ich nehme das auf mich. Ich sterbe für euch. Ich bezahle eure Schuld. Und wer jetzt an mich glaubt, dem ist die Sünde vergeben. Und wodurch hat der Herr Jesus den großen Feind, den Tod besiegt? In welchem Augenblick hat der Herr Jesus den Tod besiegt? Na, wer weiß es? Überlegt mal. Sarah, sag's. Wann hat der Herr Jesus den Tod besiegt? In welchem Augenblick? Nochmal, also du rettest heute die Ehre des Kindergottesdienstes, muss ich sagen. Bitte. Und danach? Was ist 2 Tage später passiert? Jawohl, richtig. Was wolltest du sagen? Richtig, das wollt ihr auch sagen. Das ist das Entscheidende. Er ist auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Er hat seine Macht über den Tod wirklich bewiesen. Und dann hat er gesagt so, und jetzt gehört mir die ganze Macht im Himmel auf Erden. Und dann hat er seine Boten ausgeschickt. Und die haben diese Botschaft vom König weitergesagt. Macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe in eure Herzen. Und seht ihr, so ist dieser Ruf bis nach Hannover gekommen. So ist dieser Ruf hierher gekommen zu uns im alten Flughafen. So kommt dieser Ruf zu dir, wo du dort sitzt auf deinem Stuhl. Und Jesus sagt, ich will zu dir, ich will in dein Leben, mach die Tore weit. Man kann sagen, dieser Psalm 24, der ist wie eine große Glocke, mit der Gott uns aufrütteln will, mit der Gott uns wachrütteln will. Denn wisst ihr, das ist das Riesenproblem bei vielen Menschen in dieser Adventszeit. Ihre Türen sind dicht. Zu. Sie haben die Schotten runtergelassen. Sie haben sich abgeriegelt gegenüber dem heiligen Gott. Und oft ist das gar nicht mal bewusst passiert, sondern fast unbemerkt, so selbstverständlich. Und darum ist dieser Psalm ein Weckruf gegen die Gleichgültigkeit. Jemand hat das mal so ausgedrückt, und das ist jetzt für die Erwachsenen wichtig. Es gibt in unserem Land eine praktisch gelebte Gottlosigkeit in dem Dreieck von Familie, Beruf und Freizeit. Zitat Ende. Es gibt in unserem Land eine praktisch gelebte Gottlosigkeit in dem Dreieck von Familie, Beruf und Freizeit. In diesem Dreieck haben sich viele eingeriegelt. Und sie haben gesagt, das reicht mir, dass ich eine schöne Familie habe, einen guten Beruf, dass ich meine Freizeit genieße und ich fühle mich gut dabei. Und Gott läutet nun dagegen mit seinem Weckgeläut, mit diesem Psalm 24, und er sagt, macht die Türe auf, lasst mich da rein. Und Gott sagt das nicht, weil er uns nötig hätte, sondern weil wir ihn nötig haben. Weil wir ohne Gott früher oder später draufgehen. Und so ist dieser Psalm ein Weckruf gegen unsere Gleichgültigkeit. Aber er ist noch mehr. Er ist auch ein Weckruf gegen unsere Geschäftigkeit. Ja, unser Leben gleicht oft einer Stadt mit ihrem Hochbetrieb. Wir haben Arbeit, wir haben Brot, es herrscht allgemeine Zufriedenheit, unsere Bedürfnisse scheinen gestillt und hinter dieser dicken Stadtmauer, da fühlt man sich sicher. Und die großen Stadttore sind fest verschlossen und wir arbeiten und tun und haben unseren Terminkalender voll. Und vor lauter Geschäftigkeit merken wir nicht, dass einer an unsere Tür klopft. Und dass einer an unser Leben heran will. Nun könnte man sagen, okay, wenn die Stadt gut versorgt ist, warum soll man sie da nicht in Ruhe lassen? Wenn die Menschen meinen, sie kämen ohne Gott gut klar, ja, warum soll man sie dann mit dem Christentum belämmern? Warum ist es denn dann nötig? Nun, zunächst ist das nochmal die Frage, wie gut wir ohne Gott wirklich klarkommen. Aber mal unterstellt, das wäre so. Warum sollten wir die Tore unbedingt aufmachen? Und die Antwort ist klar. Weil unsere Stadt, weil unser Leben in großer Gefahr ist. Wenn der König nicht bei uns einzieht, dann wird unsere Stadt irgendwann kaputt gehen. Dann wird unser Leben irgendwann in der Sackgasse enden. Und deswegen ist dieser Psalm nicht nur ein Weckruf gegen die Geschäftigkeit und gegen die Gleichgültigkeit, sondern, und das ist das Wichtigste, dieser Psalm ist auch ein Weckruf gegen die Gefahr. Gott sagt, mach die Tore auf, lasst mich endlich rein. Und unsere Gefahr ist, dass wir uns in unserem Leben einrichten ohne Gott. Und solange es gut geht, dann merken wir gar nicht, dass wir ihn brauchen. Und wissen Sie, was die größte Gefahr ist? Die größte Gefahr ist, dass es immer gut geht. Die größte Gefahr ist, dass es lange gut geht und dass wir niemals anfangen, an unserer eigenen Lebenstüchtigkeit zu zweifeln und dass wir dann irgendwann aus unserem Leben herausgerissen werden, von heute auf morgen, ohne jemals begriffen zu haben, wie sehr wir Jesus brauchen. Was viele Menschen für einen schönen Tod halten, wenn er so schnell kommt, das ist in Wirklichkeit ein grausamer Tod. Weil er uns nicht mehr die Möglichkeit lässt, unser Leben vor Gott in Ordnung zu bringen. Und die Bibel sagt das sehr deutlich. Die Bibel sagt, wir alle müssen einmal zum Gericht vor diesem König erscheinen. Keiner von uns kann sich daran vorbeidrücken. Und dann wird es in diesem Gericht nur eine einzige Rettung geben. Nämlich Jesus. Dass Jesus dann sagt, und für den und für die übernehme ich die Verantwortung. Der gehört zu mir, weil er an mich geglaubt hat. Weil er mich als seinen König angerufen und sich vor mir als seinem König und Retter gebeugt hat. Und darum ist Gottes Weckruf auch in diesem Psalm 24 so hartnäckig, weil die Gefahr so groß ist. Weil die Gefahr so groß ist, dass man es überhört. Erst sagt man auch, ich bin noch viel zu jung, um mich mit Gott zu befassen. Und wie mir das ein Konfirmandenvater vor einigen Jahren sagte, ach, der Junge muss erstmal was werden, der muss erstmal was lernen, dann kann das mit dem Glauben schon noch kommen. Und irgendwann sind wir dann viel zu beschäftigt, um uns mit Gott zu befassen. Wir haben unsere Karriere, wir haben unseren Beruf, wir haben unsere Familie, wir haben die ganzen Sachen, die uns so von morgens bis abends beschäftigen. Und dann kommt der Zeitpunkt, da sind wir viel zu alt, um uns mit Gott zu befassen. Und wir sagen, ach, für mich ist das nichts mehr. Ich bin schon so gewöhnt an meine alten Gedanken, ich kann mich nicht mehr umstellen. Und irgendwann ist es dann viel zu spät, um uns mit Gott zu befassen. Und dagegen setzt Gott den Weckruf dieses Psalms. Er sagt, mach die Türe auf. Schauen Sie, wie schnell man dieser Gefahr erliegen kann. Das habe ich an einem Ausspruch von Ulrich Wickert gesehen, dem langjährigen Moderator der Tagesthemen. Er hat mal gesagt vor einiger Zeit auf die Frage, was ist Ihr Traum von Weihnachten? Da hat er geantwortet, dass Weihnachten überhaupt nicht stattfindet und dass ich irgendwo unter Palmen in der Sonne liege. Und als ich das las von Uli Wickert, da kriegte ich einen Schrecken und dachte, gut, vielleicht hat er nur den Weihnachtstrubel gemeint, aber du formulierst doch sonst so genau. Und ich fürchte, er meinte wohl doch, wir brauchen Weihnachten nicht unbedingt. Wir brauchen es nicht, dass Gott auf die Welt kommt. Wir brauchen es nicht, dass einer für uns stirbt, um unsere Schuld zu wegzunehmen. Wir brauchen es nicht, dass Jesus in unser Leben hineinkommt. Solange wir unter Palmen liegen und unser Leben genießen können, ist alles in Ordnung. Was ist Ihr Traum von Weihnachten? wenn sie sich's aussuchen können? Was ist ihr Traum? Vielleicht würden sie nicht so weit gehen wie Uli Wickert. Sie würden sagen, ja, ist schon ganz gut, dass das damals geschah und ich erzähle meinen Kindern ja auch die Weihnachtsgeschichte, das kommt schon mit rein, aber mein eigenes Leben für Jesus öffnen, das ist ja nun wohl doch etwas übertrieben. Wissen Sie, wer es bei sich selbst gemütlich hat, wer mit sich selber zufrieden ist, wer so glaubt, sein Leben selber zu meistern, der lässt die Türen zu. Der ist froh, wenn kein kalter Zug von außen reinkommt durch diese Tür. Und viele Menschen ahnen das und sie ahnen das zu Recht, wenn ich aufmachen würde für Jesus. Wenn ich mein Leben wirklich aufmachen würde, dann käme frischer Wind in mein Leben. Denn mach die Tore auf, dass der König einzieht. Wenn Jesus kommt, dann kommt er nur als König. Und Jesus setzt sich nicht irgendwo in unserem Lebenshaus ins Gästezimmer und sagt, nun ja, jetzt bin ich auch mal bei dir und ansonsten leb mal so weiter wie bisher, sondern Jesus ist der König. Und er sagt, wenn ich in dein Leben einziehe, dann bin ich dein Chef, dann komme ich ins Wohnzimmer, dann komme ich in die Küche, ins Schlafzimmer, ins Keller, in den Keller. Ich komme in alle Räume deines Lebens. Ich will in allen Räumen das Sagen haben. Ich will dein Leben ganz unter meinen Schutz nehmen, aber auch unter meine Regierung. Und ich will dich führen, bis du sicher bei mir einmal in meinem Himmel ankommst. Wenn Jesus einzieht, dann zieht er nur als König ein. Und wer sein eigener König bleiben will, der ist froh, wenn Jesus draußen bleibt. Was wollen Sie? Was willst du? Was Gott will? Das hat er überdeutlich gemacht in diesem Psalm 24. Macht die Tore weit und macht auch die Tore eures Herzens weit, dass der König der Ehren einziehe. Und am Schluss, im allerletzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, da hat der Herr Jesus das nochmal ganz persönlich wiederholt. Da redet er auch von einer Tür. Da redet er nicht von einem großen Stadttor, sondern von einer kleinen Haustür. Und was er dort sagt, das sagt er eigentlich zu einer ganzen Gemeinde, aber das gilt auch den einzelnen Menschen darin. Da sagt der Herr Jesus Christus, siehe, ich stehe vor deiner Tür und klopfe an. Ich will rein in dein Leben, heißt das. Siehe, ich stehe vor deiner Tür und klopfe an. Und wisst ihr, Gottes Anklopfen, das hat mehrere Tonarten. Bei manchen klopft Gott an durch ein großes Leid, das dieser Mensch durchmacht. Und vielleicht fängt er in diesem Leid zum ersten Mal an zu fragen, Herr, gibt es einen, der mir helfen kann? Und beim anderen klopft Gott an dadurch, dass ein plötzlicher Trauerfall irgendwo im Bekanntenkreis eintritt und plötzlich fragt man sich, Menschenskinder, was wäre, wenn jetzt dein Name auf dieser Todesanzeige stünde? Was wäre, wenn sie jetzt dich zu Grabe trügen und nicht deinen Kollegen? Bei manchen klopft Gott an, vielleicht durch eine schlaflose Nacht, so wie es ein alter Bischof mal formuliert hat vor vielen Jahren, hat er gesagt, Hermann Betzel, dann geht er dir nach an dein Bett, ob du wohl einmal abends an ihn denkst. Du bist müde und ziehst dich aus und legst dich hin, liest noch einen kurzen Roman und machst die Lampe aus und vergisst den, der dich geliebt hat. Und dann bleibt er an deinem Bett und er rüttelt dich nachts einmal wach und fragt, ob du ihn nicht bitten willst um seine Liebe. Aber du drehst dich um und nimmst deine Schlaftablette, um wieder schlafen zu können. Und ein paar Stunden später stehst du wieder auf für deinen vollen Arbeitstag. Und irgendwann auf der Höhe des Tages, da lässt Gott dich einmal dein Herz spüren und fragt, ob du nicht einmal nach ihm fragst. Ob du nicht einmal bitten willst, Herr, nun komm. Und bei manchem klopft Jesus auch an durch einen Gottesdienst, wo einem deutlich wird, es ist wahr, ich muss Gott ernst nehmen. Ich muss anfangen, ihn ernster zu nehmen, als ich das bisher getan habe. Und ich brauche auch die Vergebung durch Jesus. Ich will nicht verloren gehen. Ich will nicht auf ewig in der Hölle landen. Ich will nicht mein ganzes Leben letztlich verfuschen und an meinem Ziel vorbeileben. Ich will zu Gott, ich will zurück. Sehen Sie, Gottes Weckruf hat viele Tonarten, viele unterschiedliche Lautstärken. Aber es ist immer derselbe Text. Und dieser Text lautet, öffne dein Leben für mich. Gott sagt, gib zu, dass du meine Vergebung und meine Rettung brauchst. Tu Buße darüber, dass du so ohne mich gelebt hast und dass du so dein eigener Herr und Gott sein wolltest und mich höchstens am Rande deines Lebens hast mitlaufen lassen. Halt endlich still mit deiner Geschäftigkeit. Wach endlich auf aus deiner Gleichgültigkeit und lass dich herausretten aus der Lebensgefahr, in der du schwebst. Jesus ist auch für dich gestorben und auferstanden. Ich komme zum Schluss. Wenn eine Tür zum Beispiel in einem alten Haus, lange verschlossen war, dann ist das Schloss oft so verrostet und die Tür ist so fest in den Rahmen verkeilt, dass man sie kaum noch aufkriegt. Und vielleicht kommt es ja auch Ihnen, einem von Ihnen vielleicht so vor. Vielleicht sagen Sie, meine Tür ist vor vielen Jahren endgültig ins Schloss gefallen. Und danach war Funkstille. Gott hat mir nichts mehr zu sagen. Ich habe abgeschlossen mit der Sache und jetzt dringe ich auch nicht mehr zu ihm durch. Ich will Ihnen sagen, es gibt ein Werkzeug. Es gibt eine Brechstange, mit der Sie die Tür wieder aufkriegen. Und diese Brechstange steht jedem Menschen zur Verfügung. Diese Brechstange kann jeder Mensch anwenden, auch wenn er handwerklich genauso unbegabt ist wie ich. Diese Brechstange ist das Gebet. Sie können sich an den König Jesus wenden. Sie können ihm das sagen, was Ihnen auf dem Herzen ist. Und Sie können ihm sagen, Herr, es fällt mir so schwer zu glauben. Und es ist so viel Schutt und Schuld und Gleichgültigkeit in meinem Herzen darüber gelagert. Aber ich brauche dich. Und ich bitte dich, erbarm dich über mein Leben. Und Sie werden merken, dass Jesus Christus Sie durch Ihre verschlossene Tür hindurch hören kann. Dass er Sie hören wird durch Ihren Unglauben und durch Ihre Zweifel hindurch. Er wird Sie hören. Sie müssen das nicht alles erst beiseite räumen, diesen Schutt, und sagen, vielleicht kann ich dann zu ihm kommen. Sie schaffen es nicht, das selbst beiseite zu räumen. Sie dürfen zu ihm beten und sagen, Herr, ich bitte um deine Vergebung. Ich bitte, verzeih mir, dass ich mein Leben so lange vor dir verschlossen habe. Ich bitte dich, vergib mir, dass ich mit dir gespielt habe und mit so ein bisschen Religion an Feiertagen zufrieden war. Komm du als König in mein Leben und rette mich für Zeit und Ewigkeit. Und er hat versprochen, er wird es tun. Amen. Wir wollen jetzt